In der vergangenen Woche haben wir in der Predigt darüber nachgedacht, dass Jesu Tod am Kreuz ein Zeichen der Versöhnung zwischen Gott und uns Menschen ist. Durch Jesu Tod hat Gott einen Schritt auf uns zugemacht. Diesen einen notwendigen Schritt, der dazu führt, dass unsere Unzulänglichkeiten nicht angerechnet werden und dadurch eine Beziehung möglich wird, die wir selber von uns aus so nicht pflegen könnten. Heute wollen wir darüber nachdenken, warum dieser Schritt von Gott zu uns, gerade der Tod Jesu, warum dafür der Tod Jesu nötig war. Und dafür hilft uns die Vorstellung von Jesus als letztem und allgemeingültigen Opfer. Oder das sind auch die Bibelstellen, die das deutlich machen, diese Bezahlung der Schuld. Jesus wird geopfert, um unsere Schuld zu bezahlen. Ralf hat das eben so schön auch aufgenommen. Wer von uns war nicht alles schon einmal ein Sündenbock? Oder wie ist das, wenn wir Fehler, wenn wir Streit miteinander erleben, dann haben wir das Bedürfnis, dass das wieder gut gemacht wird. Entweder, dass uns das wieder gut gemacht wird oder auch anderen gegenüber, dass wir wieder gut machen, was wir vielleicht falsch gemacht haben. Wir haben ein Bedürfnis danach, dass Schuld irgendwie ausgeglichen und bezahlt werden muss. Es muss wieder hergestellt werden. Bei einem Unfall oder Streit suchen wir fast automatisch nach dem Schuldigen. Ich will ein paar kurze Beispiele dafür nennen. Wer hat nicht schon einmal mitbekommen, wie Kinder sich streiten oder versucht, einen Streit zu schlichten? Und dann stehen dann zwei Streithälse vor einem und es ist ein Hin und Her zwischen er hat eingefangen, nein, sie war's. Aber er hat zuerst dies gemacht, nein, sie hat zuerst das gemacht. Und so wird immer geguckt, wer war denn der Schuldige, wer hat denn angefangen? Oder wie ist es, wenn ich zum Beispiel eine Tasse runterschmeiße? Sofort fange ich an zu überlegen oder irgendwie in meinem Kopf zu kramen. Es lag vielleicht daran, dass jemand anderes sie dahingestellt hat und ich habe sie gar nicht gesehen. Oder vielleicht hat genau in dem Moment jemand mich um die Milch gebeten, sodass ich dann dagegen gestoßen bin. Oder ein Kind hat an meinem Arm gezogen. Und wenn diese ganzen Ausreden in meinem Kopf nichts helfen, dann passiert das halt auch einfach mal. Komischerweise denke ich das nicht, wenn meine Kinder die Tasse runtergeschmissen haben. Ich glaube, das Mikro geht abwärts. Manchmal sind es Kleinigkeiten in unserem Alltag, kleine Unfälle, manchmal winzige Sekunden von Bruchteilen, die dazu führen, dass etwas passiert ist, wo wir hinterher denken, oh, ich würde diesen Moment so gerne ungeschehen machen. Ich würde es so gerne zurückdrehen. Und wenn es schon nicht ungeschehen, dann muss es irgendwie wieder ausgeglichen werden. Mir selber ist das kurz vor Weihnachten genau hier vorne passiert, dass ich an dem Parkstreifen stand und rückwärts ausparken wollte und dann eine Millisekunde zu viel Gas oder zu lange Gas gegeben und ich habe ein Nummernschild von dem Auto hinter mir eingedrückt. Ich konnte nicht beurteilen, was sonst noch passiert ist. Ja, so ein Nummernschild, das ist ja nicht so schlimm. Zum einen drängte mich mein schlechtes Gewissen, zum anderen aber auch die Straßenverkehrsordnung bzw. unser deutsches Recht. Es wäre Fahrerflucht gewesen, selbst wenn es nur ein Nummernschild ist. Ich habe diese Nachbarin aufgesucht. Ich konnte meine Schuld bezahlen in diesem Moment mit Geld. Aber wie viel Schuld gibt es, dass wir nicht bezahlen können? So sehr wir uns dann vielleicht auch darüber ärgern, dass man mal Geld bezahlt hat. Es gibt so viele Dinge, die sind einfach nicht zu bezahlen. Sind es vielleicht manchmal ideelle Werte? Wie wäre es, wenn das meine Lieblingstasse gewesen ist, die es seit 10 Jahren nicht mehr zu kaufen gibt, die darunter fällt? Ja, die kann nicht wieder bezahlt werden. Oder wenn man wenn ein Kind sein Lieblingskuscheltier verliert, dann kann man zwar das gleiche neu kaufen, aber es ist nicht dasselbe. Es lässt sich nicht wiederherstellen. Noch schlimmer ist es natürlich, wenn Beziehungen zerbrechen. Wenn wir schuldig aneinander werden und dadurch Beziehungen einen Riss bekommen, der nicht so einfach wiederherzustellen ist. Wenn Dinge nicht wieder gut zu machen sind, ich merke das immer in so einer Situation, das macht mich so wütend. Das macht mich manchmal so hilflos und dann macht es mich wieder traurig. Ich kann diese Situation, wo ich merke, ich habe gerade was gemacht oder ich habe was Falsches gesagt, was man nicht zurücknehmen kann, was man nicht rückgängig machen kann. macht mich manchmal ganz wahnsinnig. Wir haben das Bedürfnis, dass Dinge wieder gut gemacht werden müssen. Unsere Strategie sehr oft ist, dass wir einen Schuldigen suchen. In unserer Gesellschaft hier in Deutschland hat das Schuldgefühl von den einzelnen Menschen extrem abgenommen. Es gibt Menschen, die haben Leute umgebracht und sitzen im Gefängnis und fühlen sich nicht schuldig. Manchmal suchen wir sogar noch den Schuldigen in anderen. Manchmal ist es eine Krankheit, manchmal ist es die verdorbene Kindheit gewesen. Wir leben nicht mehr in einer Gesellschaft, wo es normal ist, dass man sich schuldig fühlt. Auch wenn das uns vielleicht in der Gemeinde manchmal so geht, dass es normal ist. Weil wir sehr viel darüber reflektieren, weil wir darüber nachdenken. Aber in unserer Gesellschaft ist das einfach nicht mehr so sehr der Fall. Gerade deswegen suchen die Menschen vielleicht noch mal mehr, immer wieder nach einem Schuldigen. Wenn etwas passiert ist, wenn ihnen etwas geschehen ist, dann gucken wir immer danach, wo ist derjenige, der Schuld daran hat. Weil es sich besser mit schwierigen Situationen leben lässt, wenn wir einen Schuldigen dafür haben. Weil es sich auch besser mit unseren eigenen Zerbrüchen im Leben leben lässt, wenn wir dafür einen Schuldigen haben. Wenn wir jemanden gefunden haben, der daran schuld ist, dass es uns jetzt so schlecht geht. Selten sind wir selber diejenigen, die daran Schuld haben. Das Volk Israel hat auch eine Strategie gehabt, um mit Schuld umzugehen. Eine Strategie, die sie netterweise von Gott an die Hand bekommen haben. Denn bei dieser Strategie versuchte man, die Beziehungen von den Menschen dabei nicht auf, also die Schuld nicht auf die Menschen zu schieben, sondern woanders, diese Schuld loszuwerden. Wir haben einen Ausschnitt eben davon gehört, von den Ritualen, die Gott den Menschen an die Hand gegeben hat. Da werden Schuldopfer, Sühneopfer gebracht. Tiere, Böcke, Ziegen, denen man die Schuld durch Handauflegen überträgt. Was für eine Entlastung, oder? Wenn wir tatsächlich unsere Schuld, die wir in uns haben, auf jemand anderen übertragen können. Und dann wird dieses Tier am Versöhnungstag, dem Höhepunkt von all diesen Riten, die das Volk Israel immer wieder im Jahr vollzogen hat, am Yom Kippur in die Wüste geschickt. Manchmal schicken wir gerne Leute in die Wüste. Das kommt daher, dass die Israeliten ihre Schuld in die Wüste geschickt haben. Die ganze Schuld vom Volk wurde dem Opfer, dem Ziegenbock, übertragen und aus der Gemeinschaft weggeschafft. Aus der Gemeinschaft der Menschen, damit dort die Schuld keine Beziehungen mehr zerstören kann. Der Hintergrund für dieses Sühne- und Schuldopfer ist das jüdische Menschen- und Weltbild. Es ist uns heute einfach nicht mehr so geläufig. Wie ich eben schon gesagt habe, wir fühlen uns in unserem Land hier selten schuldig, selten verantwortlich für das, was uns in unserem Leben so passiert. Deswegen wollen wir da noch einmal genauer hinschauen, welche Tradition denn dahinter steht. Das jüdische Weltbild war ganz klar davon geprägt, dass der Mensch als ein Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Und in dieser Ebenbildlichkeit, in dieser eigentlich so ein bisschen Gottgleichheit, ist er aber ein gefallener Mensch. Er ist ein Mensch, der Zerbruch erlitten hat oder der Zerbruch herstellt. Und so wird im ersten Buch Mose schon sehr früh der Mensch als böse beschrieben. Weil er diesen Vorschriften oder diesen Entsprechungen, das, was Gott uns sich gedacht hat, als er uns Menschen geschaffen hat, dass wir als Geschöpfe in Verbindung mit ihm leben sollen, weil wir dem nicht entsprechen können. So steht in Genesis 6, Vers 5, also 1. Mose 6, Vers 5, der Herr aber sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf Erden und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens alle Zeit böse war. So wurde der Mensch gesehen, obwohl er Ebenbild Gottes war, obwohl er ganz nah in der Beziehung zu Gott verortet wurde, erkannte man doch früh, dass eigentlich aus dem Inneren des Menschen nichts Gutes entstehen kann. Gott entschied sich durch eine Flut daraufhin, alle Menschen zu vernichten. Aber nach dieser Flut schloss er einen Bund mit Noah. Und er hat gesagt, das will ich nie wieder tun. Das war falsch, weil ich sehe immer noch, dass in euren Herzen nur Bosheit ist. oder dass daraus Bosheit entstehen kann. Dass es eigentlich vorprogrammiert ist, dass es immer wieder Entzweiungen gibt, dass es Schuld gibt und dass es sich das nicht vermeiden lässt, dass wir unsere Beziehung immer wieder zerbrochen wird. In Genesis 8,21 heißt es, das Menschenherz ist von Jugend an betrachtet von Jugend an nach Bösem. Und deswegen schließt Gott diesen Bund mit Noah und später auch nochmal mit Abraham und nochmal mit dem Volk Sinai. Er schließt diesen Bund immer wieder mit dem Menschen, um deutlich zu machen, ich werde zu euch halten. Ich werde zu euch halten, aber infolgedessen haltet ihr euch auch zu mir. Ihr haltet euch an meine Gebote. Aber der eigene Wille der Menschen hat diesen Bund immer wieder gefährdet, täglich aufs Neue. Und damit ist das Verhältnis zu Gott gestört, von diesem Empfinden der Menschen her. Wir schaffen es nicht, die Gebote Gottes einzuhalten. Und deswegen ist dieses Kult- und Opferwesen entstanden, dass das Verhältnis, also die Balance zwischen dem, wie wir in der Gemeinschaft mit Gott stehen, wieder auf eine heile Basis stellt. Im Prinzip wird die Uhr immer wieder auf Null gestellt durch diese Opferriten. Man gibt seine Schuld bewusst wieder ab und man stellt das alles wieder auf Null und erneuert diesen Bund in diesem Moment mit Gott. Es geht bei diesen Opfern nicht darum, dass wir einen erzürnten Gott gnädig stimmen müssen. Also diese Opfer werden nicht für Gott gebracht, damit er uns wieder annimmt, sondern sie werden für uns Menschen gebracht, damit wir unsere Schuld loslassen können, damit wir uns wieder auf Null stellen und wieder auf diese Basis stellen, in der Gott die Beziehung zu uns wieder aufbauen möchte. Damit wird die Spirale des Bösen durchbrochen. Dieses Bedürfnis, dass wir wieder etwas sühnen müssen, dass wieder etwas hergestellt werden muss, dass wir es wieder gut machen müssen, das wird durchbrochen, indem wir es einfach weggeben. Die Schuld ist dann weg. Dem Menschen damals, den Juden, war bewusst, dass sie die Gebote Gottes nicht einhalten können, dass sie ihr Leben immer wieder auf diese Basis mit Gott stellen müssen und dass Gott das tun muss. Eigentlich ist ihr Leben verwirkt, weil sie die Gebote nicht halten können. Eigentlich fordert das ein Opfer, ein Tod. Denn sie haben ja diesen Bund mit Gott gebrochen. Sie haben es nicht geschafft, den Bund einzuhalten. Eigentlich würde das den Tod fordern. Und deswegen stirbt stattdessen ein Tier. Ein Tier, dem alle Schuld übertragen wird. Das Opfertier stirbt den Tod des Sünders. Und damit wird ein Neuanfang möglich. Wie gesagt, diese Opfer werden immer wieder ausgeführt und sie finden ihren Höhepunkt in diesem Versöhnungstag, im Yom Kippur. Und diesem Tag der Versöhnung, wo man das Opfer, die Schuld in die Wüste schickt, ganz weit weg zu Azazel, das ist keine Person und das ist auch kein Gott, sondern das ist, man hat im Judentum irgendwann angefangen, das zu personifizieren. Das heißt aber einfach nur aus unserer Gemeinschaft raus, weg von uns, dort, wo es wüst und leer ist. Und diesem Yom Kippur geht eine 10-tägige Zeit der Buße voraus, eine Zeit der Reue. Und dieser Tag, der wird auch gefeiert. Das ist ein ganz besonderer Feiertag, einer der drei großen Feiertage im Judentum. Und er wird gefeiert mit Fasten. Auch eigentlich eine spannende Sache, weil wir feiern immer nur mit Essen kennen. Aber er wird gefeiert, indem man fastet. Die zerstörerische Wirkung der Sünde wird aus der Gemeinschaft fortgeschickt. Und auf diesem Hintergrund verstehen nun die ersten Christen den Tod Jesu. So erleben sie ihn. Und dann spielt dort noch ein zweiter Gedanke rein. Nicht nur, dass die Sünde dem Opfer übertragen wird und weggeschickt wird, sondern das Opferlamm. Wir haben eben aus Jesaja schon davon gehört. Jesu Tod ist am Passafest eingetreten. Auch hier sehen wir eine ganz enge Verbindung dazu. Und dieses Passamal, das Passalamm, erinnert an die Errettung durch Gott, an die Errettung aus Ägypten. Denn das Passalamm ist das Lamm, rutscht es wieder alles runter, ist das Lamm, was geschlachtet wurde, damit man an die Türrahmen das Blut streichen kann, damit Gott die Erstgeborenen der Israeliten verschont. Die Erstgeborenen der Ägypter sind alle gestorben, alle, deren Türen nicht mit dem Blut des Passahlamms bestrichen waren. Das Blut dieses unschuldigen Lammes steht also gleichzeitig für die Errettung durch Gott. Dafür, dass Gott uns rettet aus der Not, aus der Gefangenschaft und Sklaverei. Denn direkt nachdem diese letzte Strafe von den 10 Plagen stattgefunden hat, lässt der Pharao das Volk endlich ziehen. Sie durften in die Freiheit. Und das feiert das Volk Israel jedes Jahr, wenn sie das Passahfest feiern. In Jesaja, was wir eben gehört haben, werden diese beiden Bilder zusammengefasst. Das unschuldige Lamm, das dafür geopfert wird, damit die anderen gerettet werden können, indem das Blut an die Türrahmen geschmiert wurde. Und das Opfer, was all unsere Schuld mitnimmt. Ich fasse diesen Text noch einmal kurz zusammen und lese Jesaja 53, 7b, 9 bis 10a und 12c. Also Ralf hat eben schon einen Ausschnitt gelesen, der Text ist einfach lang. Und deswegen fasse ich ihn zusammen. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Bei den Ruchlosen gab man ihm sein Grab, bei den Verbrechern seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der Herr fand Gefallen in seinem zerschlagenen Knecht. Er rettete den, der sein Leben als Sühnopfer hingab. Denn er trug die Sünden von vielen und trat für die Schuldigen ein. Dieser Text wurde mitunter immer wieder auf Jesus hingedeutet. Es gibt auch andere Personen oder andere, auch das Volk Israel, was hier für diesen Knecht eingesetzt wird. Aber natürlich ist gerade zur Zeit des Todes Jesu dieser Text dann auch auf Jesus hin angewandt worden, weil es so treffend passt. Jesus als das unschuldige Opferlamm, das geopfert wird, um die Schuld der vielen Menschen zu tragen. Zur Errettung aller Menschen durch das Blut. Wie die ägyptischen Kinder auch durch dieses Blut gerettet wurden. Nicht die ägyptischen Kinder, die israelitischen Kinder in Ägypten. Jesus als der Sündenbock, dem all unsere Schuld aufgetragen wird, um sie fortzubringen. Im Neuen Testament finden wir dieses Motiv, Jesus als Opfer immer wieder. Vor allem im Johannesevangelium wird die Parallele zu diesem Passahlamm immer wieder gezogen. Oder zu dem Lamm, dem Unschuldslamm. Es fängt schon in Johannes 1, Vers 29 in der Taufe an. Dort sagt Johannes, der Täufer, als Jesus kommt, seht, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Und auch später wird Jesus von der Sünderin gesalbt, in dem Moment, wo man im Passahfest eine rituelle Salbung vollzieht. Die Zeit, in der Jesus stirbt im Johannesevangelium, entspricht dieser Zeit, wo das Passahlamm getötet wird. Auch im Hebräerbrief finden wir dieses Motiv. Im Hebräerbrief wird Jesus als hoher Priester beschrieben. Die hohen Priester haben die Aufgabe, für das Volk diese Opfer zu vollziehen, dem Sündenbock die Schuld des Volkes zu übertragen und es dann in die Wüste zu schicken. Jesus übernimmt diese Aufgabe des hohen Priesters, aber er schickt keinen Stier in die Wüste, sondern er opfert sich selber. Jesus wird als Opfernder zugleich selbst als Opfer verstanden. Nachzulesen ist das in Hebräer 5, die Verse 1 bis 10. Er war Opfernder und Opfer zugleich. Jesus hat sich für die Menschheit hingegeben. Paulus nimmt dieses Motiv auf und überspitzt es oder übertrumpft es. Das Sündopfer im Judentum, das für den Moment alle Schuld hinwegträgt von dem Volk Israel, was vor diesem Opferlamm steht. Paulus schreibt, einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben, in 2. Korinther 5, Vers 14. Damit ist die Versöhnung nicht nur für das Volk Gottes und für die, die dieses Opfer bringen, erbracht worden, sondern für die ganze Welt. Alle Menschen werden hiermit eingeschlossen in dieses Opfer. Und dieses Opfer wird nicht nur für die vergangene Schuld erbracht, sondern ein für alle Mal. In Römer 3, 24 bis 26 heißt es, Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade. Durch die Erlösung in Christus Jesus, ihn hat Gott dazu bestimmt, Sühne zu leisten mit seinem Blut. Sühne, wirksam durch Glauben. So erweist Gott seine Gerechtigkeit durch die Vergebung der Sünden, die früher in der Zeit seiner Geduld begangen wurden. Er erweist seine Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit, um zu zeigen, dass er gerecht ist und den gerecht machen wird, der an Jesus glaubt. Durch den Tod Jesu am Kreuz kann also jeder einzelne Mensch, der den Tod für sich im Glauben annimmt, von seiner Schuld befreit werden. Gestern, heute und auch in aller Zukunft. Was ich besonders spannend finde, ist, dass Jesus selber in seinen Predigten, in seinen Handlungen vollkommen ohne jedes Opfer ausgekommen ist. Er hat Versöhnung gepredigt, ohne ein Opfer bringen zu müssen. Er besaß die göttliche Fähigkeit, Menschen zu begegnen, ohne zu verurteilen. Er vergab Schuld aufgrund von Glauben und Hoffnung. Er machte Menschen innerlich und äußerlich heil. Er begegnete ihnen unvoreingenommen, ohne Vorurteile und überhaupt ohne Urteile. Aber er wurde dabei durchaus auch wütend. Er ergriff dabei Partei. Ja, er teilte auch ein zwischen richtig und nicht richtig, aber er hat die Menschen dabei nicht verurteilt. Er hat jeden liebevoll angenommen. Er ergriff die Partei für die Armen und für die Ausgestoßenen und er hat damit sicher auch Leuten vor den Kopf gestoßen. Jesus hat Kritik geübt und Menschen zurechtgewiesen. Er hat gegen religiöse Vorschriften verstoßen und die frommen Schriftgelehrten haben aus seinen Reden und auch aus seinen Predigten und den Handlungen Irrlehre und Gotteslästerung gehört. Ich bin mir sicher, dass sich auch Menschen von ihm verletzt gefühlt haben. Und gleichzeitig wissen wir von Jesus, er war ohne Schuld. All diese Dinge werden nicht als Schuld gewertet. Ich finde, das ist ein sehr spannender Gedanke, wenn wir darüber nachdenken, was denn unsere Schuld ist. Weil ich immer denke, sobald ich einen Menschen irgendwie, auch wenn es versehentlich war, verletzt habe, dann war ich schuldig. Und es ist vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise so, aber Jesus hat auch manche Menschen verletzt. Was Sünde viel mehr ist, ist die zerbrochene Beziehung zu Gott. Jesus hingegen ist selber Gott. Er lebt in einer Einheit mit Gott und dem Vater. Auch wenn er sich im Tod von Gott verlassen fühlt und das auch zum Ausdruck bringt, so ist Jesus zugleich der Gott, der sich ganz in sein Menschsein hineingab und seine Göttlichkeit ablegte, als er am Kreuz starb. Es ist ein sehr schwierig zu fassender Gedanke. Er legt seine göttlichen Fähigkeiten ab, er gibt sich ganz in die Menschheit, aber trotzdem ist er auf Ängste mit Gott verbunden. Mit Jesus als Sühnopfer wurde nun alle Schuld der Menschen nicht mehr angerechnet, wird alle kommende Schuld von uns Menschen nicht angerechnet werden. Jesus als Unschuldiger hat all unsere Schuld auf sich genommen, um uns so die Beziehung zwischen Gott und uns zu ermöglichen. Trotz der Schuld, die wir immer wieder tun und die zwischen uns und Gott steht, trotz dieser Unfähigkeit, dass wir die Beziehung zu Gott aufrechterhalten, dauerhaft, permanent. Die Frage ist also, wie wir damit weiter umgehen. Aus Gottes Sicht ist Schuld, die uns von ihm trennt, nicht mehr möglich. Und durch dieses endgültige Opfer, das Gott selbst erbracht hat, sind keinerlei Opfer mehr notwendig. Die eine Schuld, also keine Opfer mehr notwendig, die eine Schuld zwischen Gott und uns sühnen müssten. Das Opfer, das unsere Schuld vor Gott aus dem Weg räumt, ist allen für allemal erbracht. Gott selber hätte dieses Opfer nicht gebraucht. Gott brauchte kein Opfer, das wir ihm bringen, damit die Schuld gesühnt wird. Gott hat schon vor Jesu Tod Versöhnung ermöglicht. Aber wir Menschen brauchen das, weil wir dieses Bedürfnis nach Wiedergutmachung haben, dass Dinge wiederhergestellt werden. Und damit ist dieses einmalige Opfer geschehen. Jesus wurde nicht für Gott geopfert, sondern der Mensch braucht diese Wiederherstellung der Balance. Wir müssen immer wieder auf Null gestellt werden, damit wir auf Gott zugehen können, beziehungsweise Gottes Zugehen auf uns annehmen können. Aber das müsste oder dürfte oder sollte eigentlich ermöglichen, dass wir es schaffen, dahin zu kommen, dass wir keine Sündenböcke mehr brauchen. Dass niemand mehr von uns als Sündenbock abgestempelt werden muss oder dass wir uns sogar selber zum Sündenbock machen. Mit diesen Gefühlen, wenn ich da dieses Auto anfahre und ich fühle mich so blöd, ich fühle mich so schlecht und ich merke, wie ich mich am liebsten dafür opfern würde. Also, dass man sich, ja, einfach merkt, man hat eine Dummheit begangen, einen total blöden Fehler, der nicht hätte sein müssen und man würde gerne drunter kriechen und sich unter diesem Auto verstecken und gar nicht wieder rauskommen. Wir müssen uns selber nicht mehr opfern, weil es schon ein Opfer gegeben hat. Natürlich müssen Dinge wiederhergestellt werden, gerade wenn es auf einer rechtsstaatlichen Ebene geschieht. Wenn ich jemandem etwas zerstört habe, dann muss dafür gesorgt werden, dass dieses zerstörte Materielle irgendwie wieder gut gemacht wird. Aber dass diese Risse zwischen uns Menschen, die unsere Beziehungen schädigen, da brauchen wir keine Schuld, nicht mehr nach Schuld zu fragen. Ein Sündenbock hat bei der Lösung zwischenmenschlicher Konflikte eigentlich nichts mehr zu suchen, weil Jesus schon unser Sündenbock ist. Was Jesus gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal, heißt es in Römer 10, Vers 8. Ein Opfer, um Schuld zu begleichen, muss nicht mehr erbracht werden. Eine meiner besten Freundinnen hatte vor knapp anderthalb Jahren einen sehr schlimmen Unfall. Und die Schuldgefühle haben sie schier zerrissen. Und gedanklich einen anderen Schuldigen zu finden, war eine Überlebensstrategie in diesem Moment. Trotzdem lernt sie Schritt für Schritt, dieses Denkmodell loszulassen. Eine gute Therapie kann natürlich immer bei so etwas helfen, aber dass die Schuld als bereits bezahlt anzusehen ist, das lernen wir nur, wenn wir auf das Kreuz blicken. Unsere Schuld ist schon bezahlt. Manchmal ist es ein notwendiger Schritt, Schuldgefühle zu haben, um etwas zu verarbeiten. Manchmal auch Schuldige zu finden. Aber die Schuld selber ist bezahlt. Für unsere Schuld, die zwischen uns und unseren Mitmenschen steht, für die Beziehung zu uns selbst, zu Gott oder zu unseren Mitmenschen, sie ist von Gott beseitigt worden. Lasst uns also lernen, immer wieder diesen Blick neu zu entdecken, den Blick zu wechseln. Und diese Strategie, es ist eine Strategie, es ist eine Möglichkeit, die wir entwickelt haben, um miteinander gut klarzukommen, um mit uns gut klarzukommen und mit den Gefühlen von Schuld und mit den Gefühlen, also die wir selbst begangen haben und die andere an uns begangen haben. Dieses Denkmuster, dieser Strategien Schritt für Schritt loszulassen. Es müssen keine Opfer mehr erbracht werden, um Schuld vor Gott zu sühnen. Wir müssen uns nicht mehr für Schuldgefühle opfern. Und auch die Mitmenschen, die an uns schuldig werden, müssen nicht als Sündenbock dargestellt werden. Lasst uns dieses Denkmuster aufbrechen, indem wir aufs Kreuz schauen. Und dann Schritt für Schritt lernen, keine Opfer mehr zur Versöhnung zu brauchen, sondern alleine Gott. Amen.